Heilbehandlung. Und jeder von uns wird zugeben, impfen ist viel angenehmer, viel einfacher, viel problemloser, als Infizierte in eine Heilbehandlung einzureihen, einzugliedern. Wer immer von uns schwierige Krankheiten, die über Impfung verhindert werden können, durcherlebt hat, hat sich hinterher gesagt, hätte ich nur die Kinder oder mich impfen lassen vorher. Und genau das wollen wir im Geistlichen tun. Es gibt Impfmöglichkeiten für unser Leben. Es gibt die Möglichkeit, den Willen Gottes in meinem Leben deutlich werden zu lassen, das Anliegen Gottes deutlich werden zu lassen, im Sinne der Impfung. Und wenn dann die Probleme an uns herantreten, werden die gar nicht erst zu großen Problemen, sondern Gottes Wort hat unser Leben schon geimpft. Wir sind im Voraus durch Gottes Wort vorbereitet worden für die Situation. Natürlich ist auch die Heilbehandlung notwendig. Und ich habe in dieser Freizeit einmal den Weg der Impfung gewählt und nicht der Heilbehandlung. Von daher mag der eine und andere denken, ja, aber wir haben ja hier ein Krankenhaus. Es wäre doch viel besser, wenn wir ein bisschen Heilbehandlung betreiben würden. Ich meine, dass Heilbehandlung nicht zu kurz kommt. Es gibt genügend Stunden, in denen wir über Heilbehandlung sprechen. Aber ich möchte über Impfung sprechen in den Bibelarbeiten. Ich möchte, dass Sie diese Freizeit verlassen und einen langfristigen Impfschutz für viele Probleme unseres geistlichen Lebens mitnehmen. Es geht also nicht um den Einkaufszettel, es geht nicht um die Wunschliste, es geht nicht um die Bedarfsliste. Diese Dinge sind alle da. Aber heute Morgen wieder kümmern wir uns nicht um sie. Wir legen sie zur Seite, denn wir haben einen großen Gott, der besser weiß, was wir brauchen. Und der in so vielen, vielen Themen uns Wegweisung gegeben hat. Aber wenn wir diese Themen nicht studieren, dann werden wir uns verirren und werden dann von Arzt zu Arzt laufen müssen und erst Heilbehandlungen, Kuren und weiß ich was alles über uns ergehen lassen müssen, weil wir eben geschwächt sind, weil wir, um es mit dem biblischen Wort zu sagen, gesündigt haben, gefallen sind. Denken wir als christliche Eltern daran, die Impfung unserer Kinder ist der viel bessere Weg als die Heilbehandlung. Manche Eltern weinen, wenn ihre Kinder 15, 18 sind und andere Wege eingeschlagen haben und schreien nächtelang vor Gott. Liebe Eltern, als diese Kinder zweijährig waren, wäre eine Impfbehandlung eine Leichtigkeit gewesen. Und wir würden jene Nächte nicht durchleben müssen und hätten unsere Energie frei für den Dienst in der Gemeinde, für den Dienst an der Nachbarschaft und könnten mit unseren Kindern zusammen einen Dienst tun. Und jetzt sind wir lahmgelegt. Das sind Wahrheiten, die müssen ganz tief verwurzelt in uns sein. Und wer von Ihnen Verantwortung in Gemeinde hat, muss diese Schau haben. Die Impfung, die Impfbehandlung ist die viel einfachere, viel leichtere und lässt Kräfte frei werden. Was wird in Betrieben wichtige Leute im Januar, Februar geimpft, damit sie nicht grippekrank werden und 3 Wochen ausfallen? Der Betrieb kann nicht auf sie verzichten. Wie viele Christen gibt es, die jahrelang daneben liegen, weil sie nicht geimpft worden sind von den biblischen Wahrheiten, von den wichtigen Generalthemen der Bibel. Und deshalb gehen wir heute diesen Weg. Vielleicht ist die Freizeit dann nicht enthusiastisch auf einen Höhepunkt aufgestiegen zum letzten Tag. Aber vielleicht geht Ihnen dann die Luft nicht so schnell aus, wenn Sie wieder zu Hause sind, sondern Sie haben dann Substanz, von der wir leben können. Also nicht Einkaufszettel, Wunschliste, Bedarfsliste, sondern Offenbarung Gottes über wichtige Themen, wichtige Generallinien. Heute sprechen wir von dem, der verantwortlich ist für alle Kriege. Für alle Kriege. Auch die im Alten Testament, auch die von Gott befohlenen. Der Verantwortliche ist ein anderer. Über alle Not in dieser Welt. Was immer Sie unter Not einreihen wollen in dieser Welt, geht zurück auf eine einzige Quelle. Über alles Leid. Er ist der Verantwortliche. Und ihn haben wir heute vor uns. Es ist der, der verantwortlich ist für alle Tränen, die geweint werden im negativen Sinne. Es gibt positive Tränen, es gibt Freudentränen, das ist was anderes. Es ist derjenige, der verantwortlich ist für alle deine schlaflosen Nächte. Es ist der verantwortlich ist für alle deine Gebundenheiten. Wie viele sind arme Sklaven der Zigarette, des Alkohols? Vor ihnen steht einer, der jahrelang in der Sklaverei gelebt hat als Kind Gottes. Und der alles Mögliche versucht hat und er hat einen starken Willen. Aber ich habe es nicht geschafft, das Rauchen zu lassen. Ein jahrelanger armer Sklave. Was habe ich die Dinger weggeschmissen? Ich will nicht mehr. Bis der Nächste mir eine anbot, danke. Und wenn ich einen Tag nicht geraucht habe, dann fing das an zu flattern, dass ich nicht mehr Ruhe fand, weil der Nikotinspiegel absank. Bis der erste Zug da war, dann kehrte wieder Ruhe ein. Was für eine Ruhe. Armer, gebundener Mensch. Da ist ein Verantwortlicher da. Alle deine negativen Gefühle, die heute durch dein Herz gehen, es gibt eine Quelle, eine einzige. Über sie wollen wir sprechen heute Morgen. Jetzt kannst du die großen Themen der Gesellschaft, Umweltverschmutzung, Umweltzerstörung und so weiter, kannst alles anführen. Geht alles zurück auf die eine Quelle. Alle Ängste, was erleben wir als Eltern bei unseren Kindern jahrelang? Diese furchtbaren Ängste, die ein Kind ruinieren, die ein Leben zerstören können, die Lebensfreude dämpfen können, die Menschen sogar charakterlich verändern können. Ängste. Angst regiert die Welt, nicht Geld, Angst. Und über die Angst kommt dann das Geld. Und dieser eine tarnt sich so, dass er nie der Schuldige ist. Die Schuld liegt immer in der Umgebung, die Schuld liegt immer beim anderen, die Schuld liegt irgendwo. Er macht sich nie verantwortlich dafür. Da kriege ich ins Haus, Madame Elvira ist ja eine bekannte Dame über Fernsehen, leider eine Landsmännin, aber tritt im deutschen Fernsehen auf, mit einer Arroganz, mit einer Selbstsicherheit. Das liegt in meinem Briefkasten. Ich kenne Sie, Herr Weber. Ich weiß auch, was Ihnen die Zukunft bringen wird. Mein lieber Herr Weber. Und dann geht das weiter in einem sehr klaren Stile. Und dann steht, von nun an müssen Sie Ihrem Glück nicht mehr hinterherlaufen. Ich zeige Ihnen den Weg zum Glück. Folgen Sie mir. Die Glückspilz werden von einem Tag auf einen anderen der glücklichste Mensch der Welt sein, bewundert, vermögend, von Herzen geliebt. Deshalb müssen Sie wissen, was ich für Ihre Zukunft sehe. Meine Voraussagen entscheiden über Ihr Lebensglück. Was für eine Arroganz und dann Angebot über Angebot und hunderttausende Millionen Deutsche laufen dem, was die Madame Elvira anbietet, heute nach. Millionen. Nichts anderes als die Gefolgschaft dieser Quelle. Gottes Erzfeind. Wenn Gott sagt, dass Glück nur bei ihm zu finden ist, dann ist alles andere Lüge. Und er tarnt sich als Engel des Lichtes, 2. Korinther 11, Vers 14, und gibt sich aus als der, der mir das Glück bringt. Traurigerer Satz. Komm vom Bauernhof, ich weiß, was ich sage. Der Metzgerbursche ist so Montagmorgen 6 Uhr im Stall. Bauer, wo ist die Sau? Da kam er nicht mit Mercedes und Anhänger angefahren. Das waren noch jene gute alten Zeiten, wo der Schlachthof im Dorf steht. Und der Metzger jeden Morgen in irgendeinem Stall seine Schlachttiere abholt. Und er hat einen Strick gehabt und dann hat er die Sau vor sich hergetrieben, ab in den Schlachthof. Wenn er ein schlauer Kerl war, hat er eine Handvoll Bohnen in die Tasche gesteckt. Er brauchte nichts anderes machen, als vor dem Schwein herzulaufen. Er brauchte keinen Strick, brauchte nicht hinterher zu springen. Einfach so ab und zu eine Bohne hingeworfen und grunzend folgte das Schwein diesen Bohnen. Wohin? Ins Schlachthaus. Und das macht der Teufel mit Millionen, auch Christen. Wirft ihnen ab und zu eine Bohne hin und die trotten hinterher, freuen sich über das momentane Glück und sehen nicht das Ende des Schlachthauses. Die Sprüche sagen, es gefällt manchem ein Weg wohl, aber am Ende bringt er ihn zum Tode. Der Teufel. Wie viele wollen in dem Bösen nur ein Prinzip sehen? Da philosophieren wir über das Böse. Die Bibel spricht von der Böse. Das ist eine Person. Das ist nicht eine Philosophie. Das ist nicht eine Idee. Das ist auch nicht jener, der mit Pferdehuf und Schwefelgestank und Hörnern als mythologische Figur in den Karikaturen erscheint. Das ist Gottes Erzfeind. Und bevor wir über ihn sprechen, ist es mir immer wieder ein tiefes Bedürfnis, Zuflucht zu nehmen, dahin, wo der Sieg über ihn vollbracht worden ist. Und das ist 1. Johannes 3, Vers 8, ein Vers, den jedes Gotteskind auswendig kennen muss, um in Stunden der Versuchung dieses Zitat zu bringen, dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre. So. Und jetzt klammern wir uns wie ein Kind, das spazieren geht und ein großer Hund kommt entgegen. Eben hat es noch geschrien, alleine gehen. Kommt schnell zurückgelaufen, klammert sich mit beiden Händchen um das Hosenbein des Vaters. Und nach einer Weile bekommt es so viel Mut, dass es den großen Hund noch ankläfft und ihn ärgern will. Was für eine Geborgenheit an Vaters Hosenbein. Ihr Lieben, was für eine Geborgenheit heute, einem Feind zu begegnen, der viel, viel mächtiger und listiger ist als wir und von dem wir schon viele, viele Niederlagen eingesteckt haben. Aber zu sagen, Herr Jesus, du hast gesiegt. Was hat es für mich bedeutet, heute Morgen in die Stille zu gehen, zu wissen, dieses Thema liegt heute vor mir und zu sagen, Herr Jesus, ich brauche dich. Ohne dich geht's nicht. Du hast gesiegt und auf der Seite des Siegers kann ich auch diesen Erzfeind Gottes studieren. In der Bibel wird er der Satan genannt. 56 Mal steht dieses Wort in der Bibel. Es heißt Widersacher, Gegner, Feind, Ankläger und wird nicht nur für den Teufel, für die Person des Erzfeindes Gottes benutzt, sondern ist ein ganz normales, gebräuchliches Wort für Feind, Gegner, Ankläger. Wenn nun dem Teufel dieser Name von Gott aufgedrückt wird, dieses Etikett aufgeklebt wird, dann wissen wir, mit wem wir es zu tun haben. Gott hat ihn enttarnt, demaskiert. Das ist unser Feind, das ist unser Gegner, das ist unser Verkläger. 35 Mal steht das Wort Teufel. Diabolos in der Bibel. Immer nur in der Einzahl, nie in der Mehrzahl. Wer die alte Lutherbibel liest, findet dort manchmal Teufel, Plural. Da steht eigentlich Dämonen. Teufel im Plural gibt es nicht. Es gibt nur den Teufel, 35 Mal, der Durcheinanderbringer, der Entzweier, der Verleumder. Was sind das für Etiketten, die der Geist Gottes in dem inspirierten Wort Gottes dieser Persönlichkeit aufdrängt? Beschönigen wir ihn nicht. Natürlich wird er alles versuchen, um diese Etikette zu tarnen. Natürlich hat er 100 andere Namen für sich bereit. Aber nehmen wir das, was die Bibel sagt, an. Die Menschheit hat sich schon immer damit beschäftigt, wo kommt das Böse her? Und wer in der Philosophie sich etwas umgesehen hat, der weiß, wie viele Theorien existieren. Wer von der Evolutionslehre herkommt, weiß, dass am Anfang irgendwo das Böse und dann durch Evolution, Entwicklung ging es weiter, wurde es besser und wird immer besser. Eine Erklärung abgegeben wird, die wir nirgends in der Bibel finden. Wo kommt das Böse her? Wer hat den Teufel denn geschaffen? Gibt es denn eine Kreatur, die nicht von Gott geschaffen worden ist? Nein. Also ist auch er von Gott geschaffen. Aber er ist nicht als der Böse von Gott erschaffen worden. Dafür werden wir eine andere Erklärung brauchen. Es stimmt, auch der Teufel ist ein Geschöpf Gottes. Der Allmächtige hat einen Mächtigen geschaffen. Wie gut das zu wissen. Der Allmächtige hat einen Mächtigen geschaffen. Schon die alte Kirche. Und ich will mich nicht lange hier aufhalten. Ich habe gesagt, wir zeigen nur einige große Generallinien auf. Sie haben Notizen, Sie können das dort nachlesen, Sie können sich nachher vertiefen, Sie können von diesem Morgen drei Morgenstunden oder noch mehr machen. Schon in der alten Kirche hat man in zwei Texten des Alten Testamentes die Überzeugung gewonnen, einen prophetischen Einblick in die Entstehung Satans, in den Fall Satans zu finden, und zwar in Ezekiel 28 und Jesaja 14. Ich will mich jetzt nicht mit den theologischen Hintergründen dieser Fragen, die hier auftauchen, auseinandersetzen. Ich will Ihnen nur eine kleine Hilfe geben. Wenn Sie diese Texte lesen, die von einem König sprechen, in beiden Texten, dann werden Sie Sätze finden, die lassen sich nicht erklären, wenn es nur ein irdischer König ist. Da steht mehr drin. Und dieses mehr, was drin steht, hat den Bibelleser natürlich bald auf die Idee bringen lassen, ob hier nicht der Teufel angesprochen wird. Es wäre schön, wenn wir irgendwo in der Bibel einen Text hätten, der sagen würde, wie geschrieben steht in Ezekiel 28. Das heißt, es wäre schön, wenn die Bibel uns irgendwo sagen würde, wenn du den Teufel studieren willst, dann studiere Ezekiel 28. Diese Aussage existiert nicht in der Bibel. Sie können also nicht sagen, die Bibel sagt, dass die Bibel in Ezekiel 28 sagt, hier ist der Fall des Teufels. Nein. Wir haben nur die Möglichkeit, die Frage anzubringen, wo, wie, bei wem kann sich eine solche Aussage erfüllen? Nun werden wir nicht den Morgen verwenden, um das zu studieren, aber schlagen Sie Ezekiel 28 auf und wir wollen ein paar Sätze aus diesem Abschnitt, den ich hier stehen habe, lesen. Und Sie können, während Sie zuhören, während Sie hineinschauen, in Ihre Bibel selber die Frage stellen, wie soll sich das erfüllen, wenn es sich um einen irdischen Menschen handeln würde? Ezekiel 28, Vers 12. Du Menschenkind, mache eine Wehklage über den König zu Tyrus. Merken Sie, hier ist also nun der Mensch angesprochen. Und sprich von ihm. So spricht der Herr, Herr, du bist ein reinliches Siegel, voller Weisheit, über alle Maßen schön. Du bist im Lustgarten Gottes mit allerlei Edelsteinen geschmückt. Vers 14, du bist ein Cherub. Ach, hatten wir gerade gestern dran, ja? Da ist also ein Cherub. Nicht wie ein Cherub, du bist ein Cherub, der sich weit ausbreitet und deckt. Nicht, hier haben wir schon einen solchen Satz, den wir niemals auf Menschen anwenden können. Ich habe dich auf den heiligen Berg Gottes gesetzt, dass du unter den feurigen Steinen wandelst. Du warst ohne Tadel in deinem Tun von dem Tage an, da du geschaffen wurdest, bis sich deine Missetat gefunden hat. Du bist inwendig voll Frevels geworden. Vers 17, weil sich dein Herz überhebt, dass du so schön bist. 18, du hast dein Heiligtum verderbt mit deiner großen Missetat. Merkwürdig, die Vollkommenheit bei der Erschaffung und dann dieser Fall, diese Wende, die nicht von außen herzugeführt wurde, sondern die von innen heraus durch eine innere Entscheidung entstand. Gehen wir zu Jesaja 14. Jesaja 14. Dort finden wir eine ganz ähnliche Situation. Wieder können Sie die Frage stellen, wie soll sich das bei einem Menschen erfüllen? Hier wird vom König von Babel gesprochen. Vers 4. Du wirst ein solches Lied anheben, wieder den König zu Babel. Vers 12. Wie bist du vom Himmel gefallen, du schöner Morgenstern? Wie bist du zur Erde gefällt, der du die Heiden schwächtest? Gedachtest du doch in deinem Herzen, ich will in den Himmel steigen und meinen Thron über die Sterne Gottes erhöhen. Ich will mich setzen auf den Berg der Versammlung in der fernsten Mitternacht. Ich will über die hohen Wolken fahren und gleich sein dem Allerhöchsten. Ich will. Was ist der Fall, Satan? Die Loslösung von Gott, das ich will, das ist die Sünde. Wann ist die Sünde entstanden? Als dieses vollkommene, von Gott erschaffene Wesen sich von Gott löste und in Autonomie, in Selbstständigkeit, in Emanzipation, was für ein faszinierendes Wort heute. Merken Sie, wo es herkommt. Wie getarnt, gesündigt hat. Und jetzt geht dieses Wesen als Erzfeind Gottes, von Gott enttarnt, ins Paradies und gibt die Gedanken, die er nicht ausführen konnte, weil Gott ihn gestoppt hat, in den Menschen hinein. Ihr werdet sein wie Gott. Und in der Endzeit, können Sie nachlesen in 2. Thessalonicher 2, setzt er sich in den Tempel und gibt sich aus, er sei Gott und lässt sich als Gott anbeten. Ihr Lieben, diese Phase haben wir schon lange erlebt. Was hat der Mensch sich zu Gott gemacht? Gib mir Zeit, technisch alles machbar, wissenschaftlich alles erforschbar, gib mir nur noch ein bisschen Zeit. Ich, der Mensch, bin auf dem Thron. Wir leben unter der Herrschaft dessen Sünde darin bestand, dass er ein Ich will gegenüber Gott geäußert hat. Ich will gegenüber Gott. Das ist die Sünde. Weißt du, wenn wir Zeit nehmen würden und über die Sündenfrage in der Bibel sprechen und eine Definition von Sünde in der Bibel heraussuchen würden, dann würden wir dazu kommen, dass die Bibel sagt, Sünde ist die Gesetzlosigkeit, die Loslösung vom Gesetz. Sünde ist Gottlosigkeit. Sünde ist nicht in erster Linie moralische Schlechtigkeit, das ist dann die Folge der Sünde. Darum gibt es bei Gott keinen Unterschied im Wesen der Sünde. Es gibt nicht eine Todsünde und eine lässliche Sünde, eine leichte Sünde und eine schwere Sünde. Das haben wir alles gemacht. Sünde ist Sünde bei Gott. Sünde ist losgelöst vom Willen Gottes Leben. Sünde ist deinen eigenen Weg zu gehen. Das ist Sünde. Dein eigener Weg kann ein frommer religiöser Weg sein. Dein eigener Weg kann ein schlechter, moralisch in der Gosse liegender Weg sein. Spielt keine Rolle. Du bist ein Sünder, weil du deinen eigenen Weg gehst. Für uns als Kinder Gottes heißt sündigen, eigene Wege gehen, mir selber leben, das ist Sünde. Das ich auf dem Thron haben, das ist Sünde. Denn Gott hat mich in die Beziehung zu ihm gestellt und in die Abhängigkeit von ihm geschaffen. Hier ist der Ursprung der Sünde. Was ist das Wesen, das Werk Satans? Als Satan gesündigt hatte, fing er sofort an, das, was drin ist, nach außen zu bringen. Wir leben das aus, was in uns drin ist. 1. Mose 1, 31, und Gott sah an alles, was er gemacht hatte, auch den schönen Morgenstern, den Cherub, Luzifer genannt, Lichtträger, Lux, Ferere, lateinisch, Luzifer. Gott sah an alles, was er gemacht hatte, auch den Luzifer, und es war sehr gut. Vor 1. Mose 1, 31 gibt es keinen Fall Satans. In der biblischen Offenbarung nicht. In der Philosophie über die Bibel ja. Und jeder, der sich mit der Schöpfungsgeschichte und 1. Mose 1 beschäftigt, merke sich das gut. Vor 1. Mose 1, 31 keinen Fall Satans. Damit sind ganz entscheidende Fragen etwa über 1. Mose 1, und so weiter längst gelöst und über den Haufen geworfen. Aber wir sprechen jetzt nicht darüber. 1. Mose 1, 31, Gott sah an alles, nimm die Bibel wörtlich, was er gemacht hatte. Und siehe da, es war sehr gut. So, und jetzt fällt dieser Teufel und im Augenblick, wo er gefallen ist, fängt er das an zu tun, was in seinem Herzen ist. Dieses Ich will, Gott gegenüber. Weißt du, der Teufel hat eigentlich gar nichts gegen dich und mich. Er findet uns ganz prima Kerle. Er hat nur etwas gegen uns, weil wir Gott nachfolgen wollen, weil wir ihm gehören wollen, weil wir uns an ihn klammern. Und weil er Gott nicht mehr erreichen kann, erreicht er die, die ihm gehören. Und darum wird er zu unserem Feind. Das kannst du manchmal hören von Freunden. Habe ich selber gehört von einem Freund. Hat er gesagt, weißt du, bist doch ein ganz prima Kerl, mit dir könnte man gut leben, wenn du bloß nicht in der Nachfolge Jesu ständest. Dankeschön, das war ein klares Wort. Gottes Erzfeind. Was ist das Wesen, das Werk Satans? Darf ich noch einmal betonen? Satan ist eine mächtige Persönlichkeit. Seine Namen werden uns seine Persönlichkeit entschlüsseln, Harnen, aufzeigen. Da wird er in der Bibel der Versucher genannt. Versuchen heißt unter anderem vom Ziel abbringen. Vom Ziel abbringen. Was macht der Teufel? Er will uns vom Ziel abbringen, das Gott uns gesteckt hat. Er will, dass wir schielen. Und da wird er alle Register ziehen, die ihm zur Verfügung stehen. Er ist die personifizierte Versuchung, uns von Gott wegzubringen. Versuchen hat noch andere Bedeutungen. Das finden Sie etwa in dem Vers, und Gott versuchte Abraham. Gott kann mich nicht versuchen, vom Ziel abzubringen, sondern dort heißt versuchen, prüfen. Und in diesem Sinne kommt das Wort mehrfach vor in der Bibel. Das Sehr oft übersetzen dann die Übersetzer schon, du hast geprüft die und so weiter in den Sendschreiben. Eigentlich steht das Wort versuchen, genau das Gleiche. Und dann gibt es nochmals ein Wort und führe uns nicht in Versuchung. Versuchung heißt auch Verfolgung. Und gerade jene Bitte im Vater Unser wird nur dann deutlich, wenn wir das Wort Verfolgung einsetzen. Und nur das bekommt einen Sinn, alle anderen haben keinen Sinn. Aber das ist ein Studium für sich, kann eine ganze Stunde über Versuchen und Versuchung reden. Ich will das nur andeuten, hier haben wir Satan als den Versucher in der Bedeutung vom Ziel abbringen. Und das können wir überall finden. Da trat der Versucher zu ihm, dem Sohne Gottes. Bist du Gottes Sohn? Dann fall vor mir nieder und bete mich an und ich werde dir alle Reiche der Welt geben. Siehst du, was? Schlag, fange an von den ersten Seiten der Bibel, in der ganzen Weltgeschichte zu tun hat und ich habe gesagt, alle Kriege sind verursacht durch ihn. Er ist der Initiator, er ist die Quelle, er ist der Mörder von Anfang. Der Jesus sagt, wer seinen Bruder hasst, ist ein Mörder. Kennst du das Wort Ruf, Mörder? Weißt du jetzt, wer dahinter steht? Wie schnell können wir einen anderen fertig machen? Nichts anderes als der Mörder. Denk an das Märtyrerblut. Was für eine Straße von Blut durch die Weltgeschichte hindurch. Und der Teufel hat es verstanden, sich zu tarnen. Was für Erklärungen gibt es für das Märtyrerblut? Der Gott dieser Welt. Jawohl. Jawohl. Ja, gut. Eine kleine Stelle in 1. Mose 15, wo Gott den Bund mit Abraham macht, da sagt er, du Abraham, die Missetat der Amoriter ist noch nicht voll. Dein Volk muss noch 400 Jahre nach Ägypten. Und dann, wenn die Missetat voll ist, muss ich sie bestrafen. Der Sünde sold ist der Tod. Das heißt also, die tatsächliche Verursachung der von Gott befohlenen Kriege. Gott führt nur dieses Gericht nachher aus, aber ist der Teufel. Der Gott dieser Welt, 2. Korinther 4, Vers 4, der Gott dieser Welt hat der ungläubigen Sinn verblendet, sagt dort das Wort. Wir kommen noch auf diesen Ausdruck besonders zu sprechen, weil er als Gott dieser Welt einer der gefährlichsten Verführer, vor allem auch in unseren Reihen ist. Denken wir hier nur an das Wort Sekten beispielsweise. Ich komme aber noch darauf zu sprechen. Der Gott dieser Welt. Der Teufel, euer Widersacher, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, welchen er verschlinge. Ihr Lieben, was für ein merkwürdiges Tier. Solange das hinter den Gitterstäben ist, können wir 50 Zentimeter vor einer solchen Bestie stehen und sie bewundern und bestaunen. Wehe, wenn wir in ihre Krallen kommen. Und was sagt die Bibel? Der Teufel, euer Widersacher, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, welchen er verschlinge. Raubtiernatur, sein Ziel ist umzubringen. Da heißt er die Schlange in Offenbarung 12, die alte Schlange und damit ein sehr deutlicher Hinweis auf 1. Mose 3. Die Schlange, seid klug wie die Schlangen. Die List der Schlange. Was für eine Charakteristik dieser Persönlichkeit, Satan. Der Verkläger. Der Teufel hat heute Zutritt zum Himmel. Und die Offenbarung sagt, dass der Verkläger unserer Brüder, der sie verklagt vor Gott Tag und Nacht, vor Gott steht. Bei Hiob können Sie das nachlesen. Da steht er vor Gott und und sagt ihm, du schützest ja diesen Mann. Gib mir mehr Macht und ich werde dir beweisen, dass er mit dir nichts mehr zu tun haben will. Wenn ich gesündigt habe, dann wird der Teufel nicht säumen, mich bei meinem himmlischen Vater zu verklagen. Wie gut, einen Advokaten zu haben, der uns vertritt. 1. Johannes 2. Und ob jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher, einen Advokaten, einen Anwalt. Jesus Christus, der gerecht ist. Und derselbe ist die Versöhnung für unsere Sünden. Weißt du, ich könnte nie heute Morgen hier stehen, wenn die Anklagen des Teufels nicht alle abgeschlagen wären. Wenn der Teufel mich verklagt, dann sagt der Herr, bezahlt, 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 bezahlt. Stell dir mal diese Szene im Himmel vor. Es geht um dich, es geht um mich. Der Teufel sucht nichts anderes als den ganzen Tag uns als Kinder Gottes bei unserem himmlischen Vater anzuschwärzen und zu verklagen. Und der Herr Jesus vertritt uns, wie würden wir sonst selig werden? Was für ein Dienst unseres Herrn. Ich erinnere die Bibelkenner an den hohepriesterlichen Dienst unseres Herrn. Ich möchte dieses Thema der Gott dieser Welt extra herausgreifen, weil die Bibel es extra herausgreift. Und weil die Bibel sagt, dass, wenn es möglich wäre, sogar die Auserwählten verführt werden sollen durch die religiöse Tätigkeit des Teufels. Der Widersacher Gottes, Luther hat ihn den Affen Gottes genannt, macht alles nach. Der Teufel kann nichts schaffen. Der Teufel kann nur Geschaffenes missbrauchen. Der Teufel schreibt immer auf die Rückseite der Wahrheit. Merke dir eines, wenn du satanische Lügen in dieser Welt antriffst, dann gibt es eine umgekehrte Seite, nämlich eine Wahrheit Gottes. Das ist in theologischen Reflexionen an vielen Stellen der Bibel eine der entscheidenden Hilfen, um Bibelstellen richtig zu verstehen. Wir haben die Wahrheitsseite als eine sehr umstrittene unter den Kindern Gottes. Aber wir haben den Missbrauch der Wahrheit als einen so offensichtlichen, dass es für mich keine Frage ist, die Wahrheit existiert. Denn der Teufel kann nur missbrauchen, was existiert. Der Teufel kann nichts schaffen. Der Teufel schreibt grundsätzlich auf die Rückseite der Wahrheit. Und so wird der Teufel nicht säumen, alles, was von Gott kommt, nachzuäffen. Der Teufel hat als Gott dieser Welt ein so perfektes Gottesbild geschaffen, dass alles, was wir jetzt aus der göttlichen Welt aufzählen, in der satanischen existiert. Da gibt es eine satanische Dreiheit, so wie es eine göttliche Dreieinigkeit gibt. Das findest du in Offenbarung 16, Vers 13. Ich habe das in den Notizen drin. Sie können das nachher nachstudieren, nachlesen in der Bibel. Da äfft er die göttliche Dreieinigkeit nach. Und der falsche Prophet hat keine andere Aufgabe, als die ganze Menschheit in die Arme des Antichristen zu treiben, so wie der Heilige Geist nur die eine Aufgabe hat. Wie ein Scheinwerfer ein Gebäude beleuchtet, unseren Herrn zu beleuchten und in den Vordergrund zu stellen. Und so verherrlicht der falsche Prophet den Antichristen. Die Bibel spricht sehr klar von einem Reich Satans. Er selber spricht davon. Er sagt ja dem Sohn Gottes, wo die zwei Weltenherrscher einander gegenüberstehen, der tatsächliche und der Pseudo. Ich werde dir alle Reiche dieser Welt geben, denn sie gehören mir. Das ist der Gott dieser Welt. So wie es ein Gottesreich gibt, gibt es ein Satansreich. Gott sitzt auf einem hohen und erhabenen Thron. Sendschreiben Offenbarung 2,13. Ich weiß, wo du wohnst, wo der Satan seinen Thron hat. Die Bibel spricht von einem Satansthron. Die Bibel spricht von einer Macht, von einer Herrlichkeit Satans. Diese Tage hörten wir etwas über Herrlichkeit. Ich will nicht philosophieren über das Wort, aber wer es zerlegt, der kommt schnell dazu. Lukas 4, die Versuchung des Herrn Jesus, spricht sehr klar von großer Macht und Herrlichkeit, die der Satan dem Sohne Gottes anbietet. Die Bibel spricht von der Gemeinde Jesu Christi als der Braut Jesu Christi. In Offenbarung 17 spricht die Bibel von der Hure des Antichristen. Was für ein Zerrbild der Braut. Hure weiß nur der, der in der Gemeinschaft mit Gott lebt. Denn die Bibel sagt, ich werde dir ein Geheimnis sagen. Geheimnisse sind nur für Eingeweihte. Nicht Eingeweihte werden sie nicht verstehen. Ihr Lieben, Gemeinde ist ein Geheimnis Gottes. Ein nicht zur Gemeinde gehörender Mensch kann neutestamentliche Gemeinde als Leib Jesu Christi überhaupt nie verstehen. Der versteht Bahnhof, wenn ich ihm die großen Wahrheiten, die geistlichen Wahrheiten von Gemeinde darstelle. Das ist ein Geheimnis. Und der Mensch, der nicht gläubig ist, wird das Geheimnis der Hure nie verstehen. Deshalb setze ich mich nie auseinander in einem Referat vor Ungläubigen über das, was Hure ist in der Bibel. Das ist ein Geheimnis. Das können nur Eingeweihte verstehen. Aber Eingeweihte wissen, das ist die traurige Karikatur der Braut Jesu Christi. Das ist jene Gemeinde, Gänsefüßchen, Satans, des Antichristen. Gott hat seine Engel, der Teufel hat seine Engel. Offenbarung 12, Vers 7. Und Michael wurde befohlen, dem Teufel und seine Engel aus dem Himmel zu werfen. Er hat seinen Hofstaat. In Offenbarung 12 wissen wir sogar, dass es ein Drittel der himmlischen Engel war, die mit ihm gefallen sind. Gott hat seine Diener und er beruft seine Diener. Und wir lesen in der Bibel von den Dienern Satans. Ich habe schon 2. Korinther 11 zitiert. Er verstellt sich zum Engel des Lichtes und das ist kein Wunder. Seine Diener tun es auch. Der Teufel hat seine Diener. Weißt du, wenn du auf der Seite Satans stehst, und noch dort lebst, dann bist du hier in dieser Kapelle eine Festung Satan. Ich will dir sagen, ich kann nicht in dein Herz hineinsehen, aber was du bist, strahlst du aus. Und es ist nicht immer einfach, hier vorne zu stehen. Und diese Ausstrahlungen des Bösen, diese Festungen Satans vor sich zu sehen. Und wie dankbar können wir sein für den Sieg Jesu Christi. Der Herr Jesus beschreibt diese Diener Satans in Johannes 10, wo er vom guten Hirten spricht, ganz ausführlich. Und er sagt, da gibt es andere Hirten, da gibt es Wölfe, die Herde zerreißen. Da gibt es Diebe, da gibt es Räuber. So bezeichnet der Herr die Diener Satans, die Herde Satans hüten, die Herde Gottes reißen. Diener, der Gott dieser Welt, ein perfektes Imperium, alles nachgemacht, was Gott getan hat. Gott hat seine Gotteshäuser, Synagogen. Und die Bibel spricht von den Synagogen Satans. Wir sprechen von Satanskirche. Wie viele gibt es schon, auch in Deutschland, die sich offiziell Satanskirche nennen? Satansmesse. Dieser Tage gab mir jemand ein Blatt der Woche des Unglaubens oder Atheismus oder der Teufel seine Gottesdienste in unseren gemieteten Räumen abhält, wo wir eine Evangelisation in der nächsten Woche durchführen. Da gibt es Satanswochen. Die Bibel spricht vom Tisch des Herrn. Und die Bibel spricht vom Tisch Satans. Alles macht der Teufel nach. Und der Herr sagt, ich will nicht, dass ihr am Tisch des Herrn und am Tisch des Satans sitzt. Die Bibel spricht von Wundern Gottes und die Bibel spricht von Wundern Satans. Und das ist genau der Punkt, an dem so viele Christen der Verführung anheimfallen. Weißt du, Wunder sind nicht ein Beweis, dass Gott am Werk ist. Sei vorsichtig. Die Endzeit ist gekennzeichnet durch viele Zeichen und Wunder, die dem Teufel gegeben sind. Gegeben, der kann ja nichts von sich aus produzieren. Gegeben sind zu tun, zu verführen, die auf Erden wohnen. 2. Thessalonicher 2 warnt vor der Verführung durch die Wunder Satans. Offenbarung 13, 8 warnt vor der Verführung durch die Wunder Satans. Nein, 13, 13. Denk mal an die Wunder, die die Zauberer vor Pharao getan haben, um den Pharao abzuhalten, an Gott zu glauben. Da haben die Zauberer das Gleiche getan, ein Stück weit. Und in der Endzeit ist dem Teufel ein sehr großes Stück gegeben, dass er sogar Tote auferweckt. Weißt du, wenn hier in Brake ein Toter auferstünde, dann mag die Zeitung, dann mag das Volk, dann mögen die Frommen noch so betonen, hier hat Gott ein Wunder getan, das kümmert mich nicht. Das Wunder ist kein Beweis, dass Gott am Werk war. Aber bitte jetzt umdrehen. Wo Gott am Werk ist, geschehen Wunder. Und ich hoffe, dass du das glaubst. Eine Krankenheilung ist für mich kein Beweis, dass Gott am Werk ist. Aber ich glaube, dass Gott Kranke heilt, heilen kann. Und wir als Kinder Gottes, wir wollen unserem großen Gott Wunder zutrauen, aber wir wollen nicht wundersüchtige Menschen sein, die jedem Wunder nachlaufen und meinen, hier muss Gott am Werk gewesen sein. Auch wenn es noch so propagiert wird. Hier haben wir eine gewaltige Verführung in unserem eigenen Land im Gange. Die Lehre, die Theologie Satans ist der Spiritismus, der Okkultismus. Die religiöse Welle New Age ist nichts anderes als eine Erweckung in Satans Reich. Alles nachgeäfft. Der Erweckung, die geschieht, wenn Gott Erweckung schenkt. Wenn wir Erweckungsgeschichten und Perioden studieren, dann stellen wir fest, dass in Erweckungszeiten ganze Familien erfasst wurden, Menschen ganz heil wurden. Diese Ganzheit der Erweckung kann man sehr schön sehen in Erweckungsgeschichten. Was macht New Age? Schreibt auf die Rückseite der Wahrheit und bietet die Ganzheit des Menschen mit dem Universum, mit Gott und so weiter an. Wollen wir hier geöffnete Augen haben für die Machenschaften des Feindes? Sieg über Satan. Ich habe schon zitiert 1. Johannes 3, 8. Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Eine Schlange untersucht man am besten, wenn sie tot ist. Wir würden nicht über das Thema Satan hier sprechen können, wenn wir nicht einen Sieger von Golgatha hätten, in dessen Sieg wir uns sonnen dürfen. Weißt du, der Teufel hat keinerlei Respekt vor mir. Du kannst schreien, du kannst machen, was du willst. Das macht dem Teufel gar keinen Eindruck. Wenn du sagst, im Namen Jesu Christi gebiete ich dir, dann hat der schwächste Christ absolute Macht über Satan. Nicht, weil er die Macht hat, aber weil der Appell an den Sieger ihm diese Macht verleiht. Ihr Lieben, das ist etwas Großes. In einer dämonisierten Welt, in einer Welt, die so fromm verführt wird vom Satan, unter dem Zeichen des Kreuzes leben zu dürfen. Mach dir das zu eigen. Hilf deinen Kindern. Da stehen sie in der vielfältigen Gefahr. Stell dir mal vor, hier in NRW gibt es keine Klasse über der Grundschule, in der nicht spiritistische Sitzungen stattgefunden haben. Festgestellt nicht von Frommen, sondern vom Kultusministerium. Keine Schulklasse. Aber in diesen Klassen leben doch unsere Kinder.
Was ist das schön, am Morgen meine Kinder außer Haus gehen zu lassen und sie unter das Zeichen des Kreuzes zu stellen. Nicht äußerlich liturgisch, sondern geistlich. Und dann zu glauben, dass dieser Sieg des Herrn deutlich wird in ihrem Leben. Wie viele von uns haben in pflegerischen, pädagogischen Berufen zu tun, denken wir an die Gruppendynamik und alles, was davon ausgeht. Wie viele von uns haben mit Krankheiten zu tun und laufen zu irgendwelchen Heilpraktikern, haben mit Medikamenten zu tun. Du müsstest vor Angst nicht mehr leben können, wenn du aufpassen müsstest. Die listigen Anläufe des Teufels. Der Teufel, euer Widersacher, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, welchen er verschlinge. Des Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Weißt du, dass du sehr gesucht bist? Wir sind immer zu dritt. Jeder von uns lebt mit Geburt zu dritt. Einer geht vor und einer geht nach. Beide suchen dich. Du bist sehr gesucht. Entweder folgst du dem Herrn Jesus nach, dann wird der Teufel dich suchen, wird dich immer am Rockzipfel ziehen, weil er dich auf seine Seite haben will. Drehst du dich um, wendest dich vom Herrn ab, geht der Herr dir traurig nach und sucht zu retten. Du bist immer zu dritt. Sag mir heute Morgen, wer geht vor und wer geht nach? Du allein bestimmst. Du allein. Wir beten. Herr Jesus, es ist mir in diesem Augenblick ein tiefes Bedürfnis, deinen Namen zu nennen, weil wir uns der Gegenwart des Erzfeindes Gottes durch dein Wort aufgezeigt so bewusst sind. Wir in uns haben keine Fähigkeit, ihn zu entdecken, wenn du uns nicht durch dein Wort und durch deinen Geist Licht schenkst, werden wir seine Listen nie durchschauen und wir werden eine leichte Beute seiner Machenschaften sein. In uns ist keine Kraft zu widerstehen. In uns ist keine Macht, Sieg zu haben über diesen Feind Gottes. Aber in dir ist der Sieg. Du hast gesiegt. Es ist geschehen. Vor 2000 Jahren auf Golgatha, da hast du triumphiert, als du dem Tod, das ist dem Teufel, die Macht genommen hast. Herr, und wir wollen heute dich ehren. Und wir wollen in dem Bewusstsein, dass wenn wir dir nachfolgen, wir vom Teufel nicht erreichbar sind, leben. Lass uns dessen bewusst sein, dass wir die Entscheidung treffen, wem wir heute nachfolgen und wem wir heute dienen. Hilf du uns, den vielen Eltern, gute Eltern zu sein und unseren Kindern zu helfen, diese gewaltige Generallinie unseres Lebens zu verstehen und zu erleben, wie du uns bewahrst und wie du beschützest, wenn wir uns dir anvertrauen und willentlich heute dir nachfolgen wollen. Hab Dank dafür. Amen.